Catherine Stedman. Something in the Water. Im Sog des Verbrechens. Aus dem Englischen von Stefan Lux. Gelesen von Tanja Fornaro. Eine Ostervolt-Audioproduktion. Hörbuch Hamburg Verlag 2019. Das Grab. Samstag, 1. Oktober. Haben Sie sich jemals gefragt, wie lange es dauert, ein Grab auszuheben? Dann können Sie aufhören, darüber nachzudenken. Es dauert eine Ewigkeit. Was immer Sie geschätzt hätten, setzen Sie einfach die doppelte Zeit an. Ich bin mir sicher, dass Sie so etwas schon in Filmen gesehen haben. Den Helden, vielleicht mit einer Waffe am Kopf, wie er sich schwitzend und stöhnend tiefer und tiefer in die Erde hineinarbeitet, bis er 1,80 tief in seinem eigenen Grab steht. Oder die beiden unglückseligen Schurken, die wie wahnsinnig schaufeln, sich dabei streiten und manisch Witze reißen. Und die Erde fliegt locker zum Himmel hoch, wie in einem Cartoon. So ist es nicht. Es ist anstrengend. Mit locker hat das nichts zu tun. Der Boden ist fest und schwer und widerspenstig. Es ist so verdammt anstrengend. Und langweilig. Und dauert. Aber es muss erledigt werden. Der Stress, das Adrenalin, der verzweifelte animalische Drang, es hinter sich zu bringen, geben einem 20 Minuten lang Kraft. Dann bricht man zusammen. Die Muskeln in Arm und Bein sind längst übermüdet. Das Herz tut nach dem anfänglichen Adrenalinstoß nur noch weh, der Blutzucker sackt ab, man taumelt gegen die Wand, heftig und mit dem ganzen Körper. Aber man weiß mit kristallener Klarheit, dass man, gut drauf oder nicht, erschöpft oder nicht, dieses Loch einfach graben muss. Dann schaltet man unwillkürlich in den nächsten Gang. Es ist wie nach der ersten Hälfte eines Marathonlaufs. Der Reiz des Anfangs ist verflogen und man muss diese verdammte, freudlose Angelegenheit irgendwie hinter sich bringen. Man hat investiert. Man steckt schon zu tief drin. Also buddelt man weiter. Man macht es einfach. Denn trotz allem ist die Alternative viel schlimmer als das Graben eines gottverdammten Lochs in dieser harten, verdichteten Erde, mit einer Schaufel, die man in der Hütte irgendeines alten Mannes gefunden hat. Ungefähr an der 45-Minuten-Marke komme ich zu dem Entschluss, dass eine Tiefe von 1,80 Meter für dieses Grab unrealistisch ist. So tief werde ich es nicht schaffen. Ich selbst bin 1,68. Wie sollte ich da überhaupt wieder rauskommen? Ich war im wahrsten Sinne des Wortes dabei, mir mein eigenes Grab zu schaufeln. Wenn ich also nicht 1,80 tief grabe, wie tief dann? Wie tief ist tief genug? Leichen neigen dazu, entdeckt zu werden, wenn man sie schlecht vergräbt. Das soll mir nicht passieren. Auf keinen Fall. Das wäre ganz bestimmt nicht der Ausgang, auf den ich aus bin. Und schlechtes Vergraben hat, wie jedes schlechte Irgendetwas, im Wesentlichen drei Gründe. Mangel an Zeit, Mangel an Initiative, Mangel an Sorgfalt. Was die Zeit betrifft, ich habe 3 bis 6 Stunden zur Verfügung. 3 Stunden sind meine konservative Schätzung. 6 Stunden sind die Zeitspanne, die mir bleibt, bis das Tageslicht schwindet. Also habe ich Zeit. Ich glaube, meine Entschlusskraft ist groß genug. Hoffe ich. Ich muss nur einfach Schritt für Schritt abarbeiten. Und Nummer 3. Sorgfalt? Mein Gott, gründlicher hätte ich nicht planen können. In meinem ganzen Leben habe ich keine derartige Sorgfalt an den Tag gelegt. 90 Zentimeter ist die Mindesttiefe laut Empfehlung des ICCM, Institute of Cemetery and Crematorium Management. Das weiß ich, weil ich es gegoogelt habe. Sehen Sie? Initiative. Sorgfalt. Ich habe mich feuchte Blätter und Schlamm unter den Füßen neben die Leiche gehockt und gegoogelt, wie man sie am besten vergräbt. Dazu habe ich das Wegwerfhandy der Leiche benutzt. Falls man die Leiche findet, man wird die Leiche nicht finden, und die Daten irgendwie rekonstruiert, niemand wird die Daten rekonstruieren, dann wird der Suchverlauf ein echter Lesespaß. Nach 2 Stunden mache ich Schluss mit Graben. Das Loch ist einen knappen Meter tief. Bloß um es Ihnen zu verdeutlichen. Dieses Loch, mein Loch, misst 1,0 mal 0,6 mal 1,8 Meter. Das entspricht ungefähr 1 Kubikmeter Erdreich, was wiederum annähernd 1,5 Tonnen entspricht. Und das ist das Gewicht eines Autos mit Schrägheck oder eines ausgewachsenen Beluga-Wals oder eines kleinen Nilpferds. Diese Masse habe ich nach oben und ein Stück nach links bewegt. Und dabei ist das Grab nur halb so tief geworden wie geplant. Ich schaue über den Lehm hinweg, den ich aufgeschüttet habe, und stemme mich langsam hinaus. Meine Unterarme zittern unter meinem Gewicht. Die Leiche liegt nicht weit von mir unter einer zerrissenen Plane, deren leuchtendes Kobaltblau einen schreienden Kontrast zum Braun des Waldbodens bildet. Ich habe sie herrenlos und wie einen Schleier von einem Ast herabhängend gefunden, in der Nähe der Parkbucht, im stillen Dialog mit einem entsorgten Kühlschrank. Die Tür des Gefrierfachs quietschte leise in der Brise, achtlos entsorgt. Weggeworfene Gegenstände haben etwas ziemlich Trauriges an sich, nicht wahr? Etwas Trostloses, aber irgendwie auch Schönes. Auf gewisse Art und Weise bin ich jetzt hier, um einen menschlichen Körper zu entsorgen. Der Kühlschrank hat schon eine Weile dort gelegen. Das weiß ich, weil ich ihn durchs Wagenfenster gesehen habe, als wir vor 3 Monaten hier entlang kamen, und offenbar hat ihn niemand haben wollen. Wir waren damals auf dem Weg von Norfolk zurück nach London, Mark und ich, nachdem wir unseren Jahrestag gefeiert hatten. Und der Kühlschrank liegt immer noch hier. Es ist ein seltsames Gefühl, dass seitdem so viel geschehen ist. Mit mir, mit uns, hier aber alles so aussieht wie damals. Als wäre dieser Ort losgelöst von der Zeit, ein Wartebereich. Genauso fühlt es sich an. Aber vielleicht ist nach dem Kühlschrankbesitzer einfach kein Mensch mehr hier gewesen. Und wer weiß, wie lange das schon her ist. Seit mindestens 3 Monaten steht er hier und keine Müllabfuhr hat sich erbarmt. Niemand kommt hier vorbei, so viel ist klar. Außer uns. Kein Arbeiter der Stadtverwaltung, keine übellaunigen Anwohner, die Briefe an die Gemeinde schreiben, niemand, der morgens seinen Hund ausführt und zufällig auf meine Grube stoßen könnte. Einen sichereren Ort hätte ich mir nicht aussuchen können. Nun denn, es wird eine Weile dauern, bis die ganze Erde sich wieder gesetzt hat. Doch der Kühlschrank und ich haben Zeit. Ich sehe ihn mir noch einmal an, den von der knittrigen Plane bedeckten Hügel. Darunter liegen Fleisch, Haut, Knochen, Zähne. Tot, seit 3,5 Stunden. Ich frage mich, ob er noch warm ist. Mein Ehemann. Wenn ich ihn berühren würde. Ich google es. So oder so. Auf den Schock kann ich verzichten. Okay. Okay. Die Arme und Beine sollten sich inzwischen kalt anfühlen. Doch der Rumpf dürfte noch warm sein. Also gut. Ich atme tief durch. Gut. Los geht's. Ich halte inne. Warte. Ich weiß nicht, warum, aber ich lösche den Suchverlauf des Wegwerfhandys. Ich weiß, dass es unnötig ist. Das Telefon lässt sich nicht zu ihm zurückverfolgen und nach ein paar Stunden in der oktoberfeuchten Erde funktioniert es sowieso nicht mehr. Aber vielleicht täusche ich mich ja. Ich stecke es zurück in seine Manteltasche und nehme sein privates iPhone aus der Brusttasche. Es befindet sich im Flugmodus. Ich blättere durch das Fotoalbum. Wir. Tränen steigen mir in die Augen und laufen in 2 heißen Rinnsalen mein Gesicht hinunter. Ich nehme die Plane komplett weg, sodass nichts mehr verborgen bleibt. Ich wische das Handy wegen der Fingerabdrücke ab und stecke es wieder in die warme Brusttasche. Dann gehe ich in die Knie und beginne zu ziehen. Ich bin kein schlechter Mensch. Oder vielleicht doch? Vielleicht sollten Sie entscheiden. Aber erklären möchte ich es auf jeden Fall. Und um es zu erklären, muss ich ein Stück zurückgehen. Zurück zum Morgen jenen Jahrestags. Das war vor 3 Monaten.